Liebe Agnes, liebe Christina, lieber Andreas, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal vielen Dank für die Einladung nach Bremen und für die Ehre, hier einen Vortrag beisteuern zu dürfen zu dieser sehr spannenden Tagung. Bremen, das hat ja der Andreas gerade angedeutet, ist ein guter Schauplatz für solche Debatten, weil es eben eine historische Tradition auch gibt. Hochschule, wie war das Tagungsthema? Hochschule. Gute Hochschule geht anders, also Hochschule mal anders zu machen. Das ist ja das im Prinzip, was hier vor 40 Jahren auch ansatzweise versucht wurde und nach wenigen mit der Reformuniversität Bremen und nach wenigen Jahren dann letztlich wieder in eine andere Richtung ging, als man damals noch über paritätische Gremien diskutiert hat, sie hier auch ausprobiert hat, als noch Milch und Honig flossen, was die Hochschulfinanzierung angeht und Geld keine Rolle spielte. Und als auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den anderen Hochschulbeschäftigten der rote Teppich noch ausgerollt wurde. Ist jetzt auch ein bisschen überzeichnet. Ich weiß wahrscheinlich, dass es damals auch noch nicht ganz so rosig war, aber zumindest ist es, glaube ich, gut, an eine Zeit anknüpfen zu können, wo man auch etwas zuversichtlich und mit Ambitionen in die Zukunft blickte. Und vielleicht schaffen wir das heute wieder von Bremen ausgehend, ein solches Signal in das Land zu senden, dass Hochschule, gute Hochschule, anders gehen muss und anders gehen kann. Ich werde folgendermaßen heute vorgehen. In vier Schritten möchte ich Sie und euch durch meinen Vortrag führen. Ich werde zunächst anfangen bei der Frage, dass eben heute den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der rote Teppich sozusagen nicht ausgerollt wird. Welche Probleme haben eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Hochschulbeschäftigte, heute an der Hochschule, warum spreche ich, spricht die GEW von einem Albtraum Wissenschaft, mit dem es viele zu tun haben. Da werde ich in schlaglichtartig ein paar Daten präsentieren, die hier den Handlungsbedarf nochmal deutlich machen. Das Ganze wird dann übergeleitet in eine Analyse der Hintergründe dieser Entwicklung, wo die Hochschulfinanzierung, die prekäre Lage der Hochschulfinanzierung eine ganz zentrale Rolle spielt. Auch da kommen noch ein paar Zahlen, die der Andreas schon angekündigt hatte. Beim dritten Punkt werde ich dann skizzieren, wie die GEW vom Albtraum Wissenschaft zum Traumjob Wissenschaft kommen möchte. Und Traumjob Wissenschaft ist eben das Motto des bereits angesprochenen Templiner Manifests, was jetzt auch alle vor sich auf dem Tisch liegen haben. Ich werde da die Eckpunkte unserer Reformvorschläge und auch Vorschläge für die Reform der Hochschulfinanzierung, die in dem Templiner Manifest ebenfalls angesprochen wird, dann zur Sprache bringen. Ja, und der letzte Punkt, das ist dann eine Überleitung in eine hoffentlich lebhafte Diskussion. Wie schaffen wir das auch wirklich gemeinsam vom Albtraum zum Traumjob Wissenschaft zu kommen? Da spielen natürlich die Länder eine ganz zentrale Rolle und da spielen auch Bürgerschaftsfraktionen, die von guten Hochschulen und anderen Wegen zu guten Hochschulen sprechen, eine ganz zentrale Rolle. Und da hoffe ich, dass wir vielleicht dann auch Perspektiven entwickeln, wie das hier in Bremen angeschoben werden könnte. Ja, dann fange ich direkt mal an mit dem ersten Punkt, Albtraum Wissenschaft, Karrierewege und Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen. Das sind einige Schlaglichter, die vielleicht einige Kolleginnen und Kollegen jetzt auch schon kennen, aber die Zahlen sind jetzt hier auch nochmal aktualisiert worden. Zum Beispiel die Zahl, die hier einen Überblick gibt, wie sich die Personalstruktur an Hochschulen in den letzten, ja gut 15 Jahren verändert hat. Und das will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Diese Zahlen, kann man das eigentlich hinten auch lesen? Ich habe es versucht, etwas groß zu machen, aber die Leinwand ist dann klein. Aber ich glaube, es geht einigermaßen. Ich habe jetzt eher Nicken gesehen. Also was man hier erstmal feststellt, in der untersten Zeile, das ist bekannt, es gibt immer mehr Studierende. Die Studierendenzahlen sind um 30% gestiegen in den letzten 14, 15 Jahren. Das sind jetzt hier Zahlen für 1997 und 2011. 2011 sind die Zahlen, die im Moment verfügbar sind. Anstieg um 30% der Studierenden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie eigentlich schultert das Hochschulsystem diese zusätzliche, Belastung geht mir ganz schwer über die Lippen, weil Studierende als Last zu bezeichnen, ist eigentlich schon Teil des Problems. Aber wie entschultert eine Hochschule diese zusätzlichen Aufgaben, die natürlich auf sie zukommen? Und da stellt man fest, die Zahl der Professorinnen und Professoren, die ist eigentlich fast gleich geblieben. Also da hatten wir einen geringen Zuwachs um 10%. Also der Studierendenberg wird nicht dadurch erklommen, dass man mehr Professorinnen und Professoren einstellt, sondern es sind andere Personalkategorien, die gewachsen sind, die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 70%. Wir haben mittlerweile über 160.000 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also viermal so viel als Professoren. Und hier springt auch ins Auge, die Zahl der Lehrbeauftragten hat sich verdoppelt. Lehrbeauftragte sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nebenberuflich, die haben ja nicht mal ein Beschäftigungsverhältnis, quasi wie akademische Tagelöhner, stundenweise für Vorlesungen bezahlt werden. Und die wissenschaftlichen Hilfskräfte, auch das sind nebenberuflich tätige Wissenschaftlerinnen mit Hochschulabschluss, also ich spreche hier nicht über die studentischen Hilfskräfte, die sind gar nicht in der Statistik drin, die haben sich auch fast verdoppelt. Also die schwächsten Glieder in der Kette dieser Personalstruktur, die haben stark zugenommen, und diejenigen, von denen alle denken, dass sie quasi die Arbeit an den Hochschulen machen, nämlich die Professorinnen und Professoren, diese Gruppe ist relativ stabil geblieben und eine immer kleinere Gruppe geworden. Und das heißt, die zusätzlichen Aufgaben, die die Hochschulen zu bewältigen haben, nicht nur durch mehr Studierende, sondern durch Bologna-Reformen, Akkreditierungsprozess, Drittmitteleinwerbung, komme ich nachher noch drauf zu sprechen, alle diese Fragen, die werden dann von Kolleginnen und Kollegen letztlich bewältigt, die unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten. Und was für schwierige Bedingungen, das wird an den nächsten Zahlen deutlich, nämlich hier Zahlen, die angeben, wie sich das Verhältnis von befristet und unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den letzten Jahren verändert hat. Also es geht hier in der Tat um diese 160.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den größten Teil der Hochschulbeschäftigten, der wissenschaftlichen Hochschulbeschäftigten darstellen. Und da stellen wir fest, nicht nur, dass mittlerweile die Zahl der Zeitverträge deutlich überwiegt mit einem Verhältnis von 8:1 gegenüber den Dauerverträgen. Also der Dauerverträgler im Mittelbau ist eine Ausnahmeerscheinung. Man muss ihn suchen mit der Lupe. 1:8 auf einen Dauerverträgler kommen 8 Zeitverträgler. Nicht nur das, sondern das hat sich auch in den letzten Jahren nochmal dramatisch verändert, in wenigen Jahren dramatisch verändert. Wir hatten noch 2005 Verhältnis von 1:4, heute 1:8, heute heißt 2010, denn für 2011 gibt es diese Zahlen noch nicht. Ich fürchte, es könnte noch schlimmer geworden sein, 2011 und 12. Und das ist natürlich schon eine sehr dramatische Entwicklung. Das hat dann auch mit Finanzierungsfragen zu tun. Da komme ich im zweiten Teil dann noch drauf zu sprechen. Vorher aber noch eine weitere Zahl, die uns als GEW in den Alarmzustand versetzt hat. Und glücklicherweise nicht nur die GEW, sondern auch andere bildungspolitische Akteure. Wir haben das Problem, dass es nicht nur immer mehr Zeitverträge gibt, sondern auch die Rahmenbedingungen für diese Zeitverträge, die haben mittlerweile Zustände erreicht, die, und das ist sozusagen das Positive an der ganzen Sache, eigentlich auch niemand mehr verteidigen kann. Also wie man hier sieht, ist es heute so, dass Zeitverträge mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, und wie gesagt, die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter hat einen solchen Zeitvertrag, die hat mehrheitlich eine Laufzeit von unter einem Jahr, 53%. Hat jemand einen Einjahresvertrag, rutscht ja schon in die nächste Kategorie, 36% haben ein bis unter 2 Jahre und gerade mal 11% der Zeitverträge haben eine Laufzeit von über 2 Jahren. Da spricht der Bericht, der Evaluationsbericht zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wo diese Zahlen herkommen, bereits von längerfristigen Arbeitsverträgen. Also ab 2 Jahre ist man längerfristig beschäftigt an einer Hochschule. Und so verschieben sich die Maßstäbe. Das ist keine Erhebung, die die GEW gemacht hat, sondern die hat das Bundesbildungsministerium, das BMBF, in Auftrag gegeben. Das bedeutet, das Gute, wenn man jetzt mal ein bisschen zynisch werden will, an diesen Zahlen ist, dass eigentlich kein Mensch mehr sagt, das ist gut so. Die Hochschulrektorenkonferenz sagt das nicht, der Wissenschaftsrat sagt das nicht, das BMBF sagt das nicht. Das stärkt sozusagen unsere Position, wenn wir nach Veränderungen streben. Denn seit diese Zahlen auf dem Tisch sind, ist eigentlich klar, dass es einen Handlungsbedarf gibt. Weitere Zahl, die ich Ihnen und euch noch zeigen möchte, ist das Thema Teilzeit. Teilzeitbeschäftigung greift um sich. Das ist übrigens auch die Erklärung dafür, warum die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter so stark zugenommen hat, sich verdoppelt hat in den letzten 15 Jahren. Auch weil mehr Stellen geschaffen wurden, das sicher auch, aber auch weil viele Stellen geteilt wurden. Und nun kann man ja sagen, ist ja toll, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter hat einen Teilzeitvertrag, der kann dann nach der Mittagspause nach Hause gehen, sich um die Familie kümmern oder Golf spielen oder was man sich so alles vorstellt, was ein Wissenschaftler so in seiner Freizeit reiben könnte. Diese Grafik zeigt, das ist mitnichten möglich. Eine Grafik, die aus einer Studie von INSCHA, dem Hochschulforschungsinstitut in Kassel, stammt. Denn was wir hier sehen, also die haben gefragt, Doktorandinnen und Doktoranden auf Mitarbeiterstellen, haben die gefragt, wie viel arbeitet ihr eigentlich wirklich? Und was da rauskommt, ist interessant, nämlich egal, ob jemand eine volle Stelle hat, eine Dreiviertelstelle oder eine halbe Stelle hat, alle arbeiten ungefähr 40 Stunden. Also die auf einer vollen Stelle 45 Stunden, die auf einer halben Stelle 39 Stunden. Und nur bei einer halben, bei weniger als einer halben Stelle, da haben wir dann deutlich geringere Arbeitszeiten. Und das heißt, ein Doktorand, der auf einer halben Stelle sitzt, der hat nicht wirklich eine halbe Stelle, der hat de facto eine Gehaltshalbierung. Offensichtlich erwartet die Hochschule von ihm, dass er volle Arbeit leistet, aber er kriegt oder sie kriegt nur das halbe Geld. Und das ist natürlich ein Skandal, denn der richtige Weg wäre, wenn eine Universität der Meinung ist, Doktorandinnen und Doktoranden werden zu gut bezahlt, müssten sie mal zu den Gewerkschaften kommen und sagen, wir möchten die anders eingruppieren. Würden sie natürlich bei uns auch auf Granit beißen, kann man sich denken, aber das wäre der richtige Weg. Und das ist eine kalte Form der Gehaltskürzung, Leuten einfach eine halbe Stelle zu geben, aber sie voll arbeiten zu lassen. Großes Problem. Letzter Punkt in diesem ersten Block. Gibt es gleiche Chancen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Ein flüchtiger Blick auf dieses Bild zeigt, nein, gibt es nicht. Die gibt es bis hierher. Das muss ich jetzt vielleicht in der Tat erklären. Also diese Kurve bildet ab den Anteil von Frauen und Männern auf verschiedenen Karrierestufen im Wissenschaftssystem. Das fängt ganz links an mit Studienberechtigten. Da haben wir noch einen Vorsprung von studienberechtigten Frauen. Und während des Studiums bis zum Studienabschluss haben wir eine, also da sind aufgelistet die Zahlen der Studienanfänger, die Zahl der Studierenden, die Zahl der Abschlussprüfungen, haben wir in etwa noch eine gleiche Vertretung, gleiche Beteiligung von Frauen und Männern. Und ab der Promotion, ist dann also hier, ab der Promotion öffnet sich eine Schere. Es gibt immer mehr Männer und immer weniger Frauen in der wissenschaftlichen Karriere bis zur letzten Stufe. Die bestbesoldete Professur, C4 bzw. W3, da haben wir dann die bekannten 85% Männer oder 86 sind es genau gegenüber 14% Frauen. Das heißt, diese Probleme, die ich gerade beschrieben habe, die wirken sich offensichtlich auch noch ungleich auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Alle leiden unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen, aber sie führen bei Wissenschaftlerinnen dazu, dass sie in der Wissenschaft nicht aufsteigen, sondern aussteigen, und zwar insbesondere in der Phase Promotion, Postdoc, also in der Qualifizierungsphase. Da scheinen sie aus dem System auszuscheiden, und das ist ein weiteres Problem, was deutlich leider nicht übertrieben. Und das Schlimme ist nun, und damit will ich jetzt diesen ersten Abschnitt auch beenden, dass dieses nicht nur, das wäre schon schlimm genug, aber nicht nur für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Problem ist. Es ist ja unsere legitime Aufgabe als Gewerkschaft, unsere Mitglieder zu vertreten oder die, die Mitglieder werden sollten oder darüber nachdenken sollten, die zu vertreten und anzuprangern, dass die unanständig behandelt werden. Kann man auch wirklich ganz moralisch, glaube ich, argumentieren. Aber das wird viele nicht überzeugen und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich mal zu überlegen, welche Auswirkungen haben eigentlich diese Bedingungen auf die Qualität der Forschung, der Lehre des Wissenschaftsmanagements. Man muss sich mal vorstellen, eine Forscherin, ein Forscher hat einen Halbjahresvertrag und immer wieder einen neuen Halbjahresvertrag und steht da unter dem Druck, bis dahin dann Ergebnisse liefern zu müssen, sonst wird die Stelle oder das Projekt nicht verlängert. Wird diese Forscherin, dieser Forscher derjenige dann sein, der dann auch mal was Neues ausprobiert, wo man nicht weiß, ob wirklich Ergebnisse rauskommen? Wird er es sich anlegen mit dem Mainstream in der Wissenschaft, was ja auch nicht immer ganz einfach ist? Da gehört, glaube ich, ziemlich viel Courage dazu, wenn man das unter den Bedingungen macht. Es gibt zum Glück viele, die es machen, aber viele werden vielleicht den bequemen Weg gehen. Und das heißt, diese Beschäftigungsbedingungen hemmen Innovationen in der Forschung. Und in der Lehre liegt es auch auf der Hand, wenn nach dem Hire- und Fire-Prinzip Lehrende ausgewechselt werden. Jedes Semester steht jemand anderes im Hörsaal, womöglich dann Berufsanfänger, weil ja immer neue junge Leute kommen, die auch gar keine Erfahrung haben, die auch gar keine Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, die noch nebenher promovieren sollen. Wird das für eine gute Lehre sorgen? In vielen Fällen sicher, weil die Leute natürlich dann auch sehr motiviert sind. Aber ganz klar ist, dass es eine schwierige Rahmenbedingung für die gute Qualität der Lehre ist, wenn man nach dem Hire-and-Fire-Prinzip die Lehrenden austauscht. Und leider stellen wir auch fest, dass im Bereich der Verwaltung, des Managements an Hochschulen immer mehr Zeitverträge um sich greifen. Und da frage ich mich dann schon, wie soll eigentlich eine Universität erfolgreich sein, wenn sie sogar im Wissenschaftsmanagement, in der Verwaltung Leute auswechselt ständig, obwohl es doch hier eigentlich darauf ankommt, Netzwerke zu schließen, Erfahrungswissen anzusammeln, um zum Beispiel auch Drittmittel einwerben zu können. Und das heißt, hier sägen doch die Hochschulen an dem Ast, auf dem sie sitzen, wenn sie immer mehr Zeitverträge mit immer kürzeren Laufzeiten einführen. Und sie werden es auch schwer haben. Und das wird man jetzt an allen Exzellenzuniversitäten auch schon studieren können. Sicher auch in Bremen wird man feststellen müssen, es ist in einigen Fächern nicht so einfach, die hochqualifizierten, exzellenten Leute zu kriegen, wenn man ihnen dann nur einen Dreijahresvertrag anbieten kann. Also die Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule und Forschung, auch im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern, die leidet natürlich auch drunter. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Argument in der politischen Auseinandersetzung, auch dieses deutlich zu machen. Ja, zweiter Punkt. Jetzt komme ich mal zur Frage, was sind eigentlich die Ursachen für diese Entwicklung? Und bin auch dann gleich bei der Frage der Hochschulfinanzierung, will aber hier doch nochmal deutlich machen, dass die Frage der Hochschulfinanzierung sicher ein wesentlicher Bestandteil ist, der hier für den Albtraum Wissenschaft verantwortlich ist. Es gibt aber noch zwei andere, die ich vorher auch noch kurz behandeln möchte. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und die Tradition der deutschen Ordinarienuniversität. Also der zweite Punkt macht deutlich, vieles ist in den letzten Jahren entstanden. Es gibt aber auch eine Tradition in Deutschland, die schon immer dazu führt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlechte Bedingungen haben. Ganz kurz zum ersten Punkt, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen, dass wir eben an den Hochschulen rechtlich, arbeitsrechtlich gesehen, eine ganz andere Situation haben, auch in den Forschungseinrichtungen, als in allen anderen Arbeitsbereichen in dieser Gesellschaft. Interessanterweise ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein Bundesgesetz, also von wegen Bildungsföderalismus und der Staat soll sich aus allem raushalten. Es gibt hier ein Gesetz, was auch sehr detailliert ist, das hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats verabschiedet, 2007. Und dieses Gesetz begründet ein Sonderarbeitsrecht für die Wissenschaften. Das gilt nur für die Wissenschaft. Und gäbe es dieses Gesetz nicht, hätten wir auch nicht diese hohen Befristungsanteile, denn ein Privatunternehmen, auch wenn es zum Beispiel Forschung und Entwicklung betreibt, kann es dieses Gesetz nicht anwenden. Deswegen funktioniert interessanterweise Forschung und Entwicklung in der Industrie auch mit Dauerverträgen ganz gut, ohne dass die dann das Problem der mangelnden Blutzufuhr haben, wie das mal ein Kommentator im Tagesspiegel ausgedrückt hat, die angeblich die Wissenschaft braucht, die ständige Blutzufuhr, frisches Blut, Frischzellen, damit neue Ideen reinkommen. Also das scheint der Industrie nicht zu gelten. Also, das gilt für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, gilt für wissenschaftliches und künstlerisches Personal ohne Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, da kann man das Gesetz nicht anwenden. Und dieses Gesetz ermöglicht eben die Befristung von Arbeitsverträgen ohne Sachgrund. Braucht es überhaupt keinen Grund, 6 Jahre vor der Promotion und 6 Jahre nach der Promotion in der Medizin 9 Jahre. Und wenn diese Zeit ausgeschöpft ist, heißt das dann nicht, dass die Leute alle einen Dauervertrag bekommen, sondern entweder werden sie dann vor die Tür gesetzt oder aber es greift hier dann dieser Punkt der Drittmittelfinanzierung. Wenn eine Stelle überwiegend drittmittelfinanziert ist, dann kann man unbegrenzt, im Prinzip bis zur Rente, jemanden immer wieder einen Halbjahres- oder Jahresvertrag präsentieren. Das heißt, im Ergebnis gibt es nahezu unbeschränkte Befristungsmöglichkeiten für Hochschulen, für öffentliche Forschungseinrichtungen, die eben ein anderer Arbeitgeber nicht hat, obwohl natürlich ein anderer Arbeitgeber in der Industrie ja auch nicht weiß, wie ist in 3 oder 5 Jahren meine Auftragslage, wie viel Geld habe ich, das weiß ja ein Arbeitgeber in der Industrie auch nicht, aber trotzdem ist normalerweise das Regelarbeitsverhältnis das Dauerarbeitsverhältnis. Ich weiß, dass es auch dort die Entwicklung gibt, auf Basis des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, immer mehr Zeitverträge, Leiharbeit und so weiter einzuführen. Das ist mir natürlich auch als Gewerkschafter durchaus bewusst und auch dagegen gehen wir vor, aber diese Dimensionen, 90% Zeitverträge, die können eben nur erreicht werden, weil es dieses Sonderarbeitsrecht gibt. Das ist also ein Grund, schlicht und ergreifend, ein Instrument, was die Hochschulen haben, was ihnen ermöglicht, dieses zu machen. Und würde man dieses Gesetz ändern oder abschaffen, könnten sie es nicht mehr. So einfach. Dann die Tradition der deutschen Ordinarienuniversität darf nicht unerwähnt bleiben, denn man muss sich schon klar werden, dass diese Entwicklung in dieser Schärfe neu und beispiellos ist, aber ihre Wurzeln natürlich angelegt sind, weit in die Vergangenheit hinein. Und man muss sich einfach nur mal zu Gemüte führen, wie die Hochschulrektorenkonferenz auf ihrer Internetseite den Begriff wissenschaftlicher Nachwuchs definiert. Da schreibt sie nämlich: Mit der Berufung auf eine Professur in einer Universität bzw. Fachhochschule oder mit dem Antritt einer leitenden Stellung mit wissenschaftlichem Profil außerhalb der Hochschulen wird die Qualifizierungsphase als wissenschaftlicher Nachwuchs erfolgreich beendet. Also was heißt das? Wie kann man den Status wissenschaftlicher Nachwuchs verlassen? Im Prinzip nur auf zwei Möglichkeiten. Entweder man wird Prof auf eine Professur berufen oder man scheidet aus dem Wissenschaftssystem aus. Es gibt nicht die Möglichkeit, erwachsen zu werden an einer Hochschule, ohne dann gleich auf eine Professur berufen zu werden. Sondern man ist Professor oder Nachwuchs. Dazwischen gibt es nichts. Und das ist sozusagen das Selbstverständnis der deutschen Universität, die mit der ordinaren Universität zu tun hat, dass man den Ordinarius hat und daneben eben minderwertige andere Assistenten, heranwachsende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, egal was die schon alles geleistet haben und wie viele Abschlüsse und Qualifikationen sie haben. Und dass dieses eine deutsche Tradition ist, das zeigt ein Blick auf diese Grafik von Reinhard Kreckel vom Institut Hochschulforschung, ist die entnommen, der auch bei uns schon wiederholt als Referent zu Gast war. Der hat eine interessante Studie mit anderen Autorinnen und Autoren verfasst und Personalstrukturen an Hochschulen verglichen in Deutschland mit anderen Ländern, und das sind hier drei Länder gegenübergestellt, man könnte aber viele andere auch noch nehmen. An zweiter Stelle ist Deutschland, ganz links Frankreich und rechts England und die USA. Und hier springt sofort ins Auge, was Deutschland von den anderen Ländern unterscheidet. In Deutschland gibt es diese mittlere Kategorie des Junior Staff, wie er das jetzt nennt, in angelsächsischer Tradition praktisch nicht. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch nicht zur Spitzengruppe der Professoren gehören, aber auch nicht mehr Assisting Staff, Assistentinnen, Assistenten wissenschaftlicher Nachwuchs sind, sondern selbstständig forschen und lehren können und in der Regel auch auf Dauer an einer Hochschule tätig sind. Die gibt es bei uns praktisch nicht, da hat er gerade mal 2% gezählt. Juniorprofessor, Nachwuchsgruppenleiter könnte man da dazu rechnen. Aber in Frankreich, in England, in den USA gibt es ganz selbstverständlich diese Personalkategorie, in vielen Ländern auch. Ein Zitat, wie ich es gerade vorgelesen habe, würde es nicht geben von der französischen, britischen oder US-amerikanischen Hochschulrektorenkonferenz, weil es dort die Möglichkeit gibt, nicht mehr Nachwuchs zu sein, ohne gleich Professor sein zu müssen. Und das ist also eine deutsche Tradition, die wir auch hier diskutieren und in Frage stellen müssen. Ja, das ist, wie gesagt, der historische Ballast, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Aber jetzt gibt es eben Entwicklungen, da ist die Hochschulfinanzierung zu nennen, die hat nun diese Entwicklung noch weiter mit verschärft, neben dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Auch dazu ein paar Daten, die deutlich machen, dass sich die Lage für die deutschen Hochschulen grundlegend verändert hat. Heute hat Deutschland so in etwa eine Zahl im Bereich von 4% des Bruttoinlandsprodukts, was die öffentliche Hand für die Bildung, insgesamt für die Bildung ausgibt. Wir wissen, dass die internationalen Standards deutlich höher liegen. Die liegen bei ungefähr 6%. Was man hier auch sieht, ist, dass es gerade im Jahr 2009, das ist ganz rechts die Zahl, einen kleinen Sprung gab. Das liegt aber nicht daran, dass Bund und Länder plötzlich ganz viel Geld ausgegeben hätten, sondern dass eben dieses Bruttoinlandsprodukt eingebrochen ist in diesem Jahr. Und dann diese Zahl ein bisschen in die Höhe stieg. Worauf es mir hier nochmal ankommt, ist deutlich zu machen, dass wir eben in den goldenen Zeiten, über die ich zu Eingang sprach, in den 70er Jahren, ganz selbstverständlich eine ganz andere Kategorie hatten. Da wurde über 5% des Bruttoinlandsprodukts von der öffentlichen Hand für die Bildung ausgegeben. Und dieser langfristige Trend, dass wir hier deutlich unter den Standards der Vergangenheit liegen, aber eben auch deutlich unter den Vergleichsdaten anderer Industrieländer, die bei über 6% liegen, zeigt, dass hier die Hochschulen ganz massiv unter Druck sind und sich dann natürlich auch überlegen, wenn sie immer mehr Aufgaben bekommen, wie erfüllen wir die Aufgaben? Und dann ist es unter Umständen billiger, dann zwei wissenschaftliche Mitarbeiter auf Teilzeitstellen einzustellen als einen Professor. Wenn man das sich für die Hochschulen anschaut, ist die Entwicklung im Prinzip genauso. Allerdings hier noch ein bisschen auch in den letzten Jahren negativer. Also das sind die Ausgaben die Grundmittel, die die öffentliche Hand für die Hochschulen ausgibt, in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die liegen deutlich unter 1%, während eben die internationale Vergleichszahl hier 1,1% des Bruttoinlandsprodukts ist, was im Durchschnitt Industrieländer für die Hochschulen ausgeben. Hier haben wir, das sind zwei verschiedene Berechnungsmethoden, deswegen gibt es hier zwei Kurven, mittlerweile einen Wert von nicht mal 0,7% erreicht in den letzten Jahren. Und auch hier haben wir einen Trend, der rückläufig ist und der vor allem ganz links 1975 deutlich unter dem Ausgangsniveau liegt, was wir in den 70er Jahren hatten. Und auch das erklärt hier ganz speziell für die Hochschulen, dass hier ein enormer Druck entstanden ist. Das ist nochmal eine andere Kurve, die im Prinzip das Gleiche belegt, aber nochmal die interessante Frage beantwortet, wie viel wird eigentlich pro Studierenden ausgegeben? Und hier ist diese Entwicklung eigentlich noch drastischer, weil die Zahlen, die ich gerade gebracht hatte, die blätten ja aus, dass sich die Zahl der Studierenden seit den 70er Jahren drastisch vergrößert hat, mehr als verdoppelt hat. Und in dieser Zahl, wo die Ausgaben im Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf Studierende bezogen werden, pro 1 Million Studierende untergerechnet werden, haben wir hier noch ein viel drastischeres Bild. Also von 1975 bis 1990 ein regelrechter Einbruch von über 1,2 auf unter 0,5% des Bruttoinlandsprodukts und danach eigentlich auch weiterhin ein absteigender Trend. Das heißt, Bund und Länder geben pro Studierenden sehr viel weniger aus als noch vor Jahrzehnten und auch im Moment immer weniger aus. Wenn ich vorher darüber gesprochen habe, dass es einen Druck gibt für die Hochschulen, auch mehr auf Zeitverträge aufzuweichen, dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass wir in der Hochschulfinanzierung einen Paradigmenwechsel haben, den man hier an dieser Tabelle, soweit die jetzt lesbar ist, ganz gut ablesen kann. Die zeigt nämlich, dass die Drittmittelfinanzierung der Hochschulen eine immer größere Rolle spielt. Neben der institutionellen Finanzierung der Hochschulen, insbesondere durch die Länder. Das sind Zahlen für Hochschulen insgesamt und dann aufgeschlüsselt nach Universitäten und Fachhochschulen, die aufzeigen, dass mittlerweile pro Professor oder Professorin ganz enorme Summen pro Jahr eingeworben werden an Drittmitteln. Das unterscheidet sich natürlich nach Fächern sehr stark. Wir haben ja also Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften oder die als Spitzenreiter mit über 400.000 Euro und wir haben andere Fächer, wo es deutlich weniger sind, Rechtswirtschaften, Sozialwissenschaften, gerade mal 30.000 Euro und das unterscheidet sich dann auch wieder nach Fachhochschulen und Universitäten. Aber was hier wichtig ist, dass hier in erheblicher Größenordnung mittlerweile durch die Bank, also für alle Hochschularten und auch für alle Fächer, die Drittmittelfinanzierung eine ganz erhebliche Rolle spielt. Die nächste Grafik veranschaulicht auch nochmal, welchen Anteil mittlerweile die Drittmittelfinanzierung hat an der Hochschulfinanzierung insgesamt. Das ist hier aufgeschlüsselt nach Forschung und Lehre. Und da stellen wir fest, insbesondere natürlich die Forschung, weil die Drittmittel vor allem für die Forschung fließen. Also Stichwort Exzellenzinitiative, die hier einsortiert werden müsste. Die Drittmittelfinanzierung über die DFG, das sind alles Forschungsdrittmittel. Die machen mittlerweile bei der Forschung einen Anteil von 46% aus. Also fast die Hälfte der Forschungsgelder, über die eine Hochschule verfügt, kommen von Drittmittelgebern und gerade mal noch 54% aus den Grundmitteln, die in der Regel die Länder ihnen zur Verfügung stellen. Bei der Lehre ist es naturgemäß anders, weil es dann nur in Einschränkungen in Drittmittelfinanzierung gibt. Die gibt es auch. Neuerdings deckt man etwa einen Qualitätspakt, den Bund und Länder aufgelegt haben. Das sind dann also Zahlen, die sich hier dann verbergen könnten. Hier werden auch noch die Studiengebühren angegeben in dieser Grafik, die ja erfreulicherweise gegenüber diesen Zahlen für 2009 mittlerweile eine deutlich geringere Rolle spielen. Wir hatten ja die Situation, dass 2007/2008 sieben Bundesländer Studiengebühren erhoben hatten. Heute sind es mal gerade noch zwei. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr vielleicht gar kein Land mehr sein könnte, wenn wir jedenfalls es schaffen, diese Debatte weiter in der Weise zu gestalten, dass Studiengebühren erkennbar ein Hemmnis auch sind für Studienberechtigte ein Studium aufzunehmen. Im Moment haben wir da ja so eine Art Lufthoheit, auch bei dieser Debatte, sodass sogar auch ein CSU-FDP-regiertes Bundesland wie Bayern ernsthaft in Erwägung zieht, diese Gebühren abzuschaffen. Also, was jedenfalls diese Grafik deutlich macht, ist, dass der Anteil der Drittmittelfinanzierung, insbesondere der Forschung, eine ganz erhebliche Rolle spielt. Und das sind natürlich dann die Ursachen auch dafür, die die Hochschulen dann nötigen, in größerem Umfang dann auch auf Zeitverträge auszuweichen. Wichtig ist vielleicht noch ein Punkt, wenn man sich nämlich mal anschaut, wo kommen diese Drittmittel eigentlich her, dann ist ja häufig verbreitet, landläufig die Auffassung, naja, das ist so die Industrie und die Wirtschaft, die den Hochschulen Geld gibt, damit die forschen können. Das ist auch teilweise der Fall. Gewerbliche Wirtschaft und Stiftungen, die wiederum ja teilweise öffentlich finanziert sind, die haben aber gerade mal nur einen Anteil von 30% der Drittmittel. Was viele nicht wissen, ist, dass die Mehrheit der Drittmittel wiederum selbst vom Staat kommt. Also der Bund und die Länder, die finanzieren beispielsweise die Deutsche Forschungsgemeinschaft, geben denen Geld, die dann wiederum in wettbewerblichen Verfahren dann Drittmittelprojekte an Hochschulen finanziert. Das heißt, es ist hier politisch gewollt, auch natürlich dann durch die Exzellenzinitiative, die diese Entwicklung nochmal vorangetrieben hat, weil man dann plötzlich Milliardenbeträge in die Hand genommen hat, um sie über Drittmittelprojekte, die ja Zukunftskonzepte, Forschungscluster und so weiter letztlich sind, an die Hochschulen weiterzugeben. Es ist hier also eine Entscheidung der Politik, hier diesen Paradigmenwechsel in der Hochschulfinanzierung vorzunehmen. Ganz überwiegend kommen die Gelder von Bund und Ländern. Und auch, ich hatte es angedeutet, viele Stiftungen finanzieren sich ja durch ihre Gemeinnützigkeit letztlich indirekt auch durch den Staat, weil sie enorme Steuervorteile haben, beziehungsweise diejenigen, die diese Stiftungen wieder finanzieren. Das heißt, wir haben hier eine Entwicklung hin zur Drittmittelfinanzierung. Die liegt nicht daran, dass nun die Wirtschaft in erster Linie ganz scharf drauf ist, an den Hochschulen Projekte zu finanzieren oder gar den Hochschulen zu helfen, sondern es liegt daran, dass es hier Weichenstellungen von Bund und Ländern gab, auch die Mittel umzulenken, also die Grundfinanzierung der Hochschulen schrittweise zu reduzieren. Das hatten ja die Grafiken am Anfang gezeigt, dass wir hier einen Langfristtrend haben, dass immer weniger Geld in die Grundfinanzierung der Hochschulen fließt. Aber auf der anderen Seite dann, wenn es um Projekte wie die Exzellenzinitiative geht, dann sich auch nicht lumpen zu lassen und dort Milliarden in die Hand zu nehmen, damit Hochschulen zeitlich befristet für besondere Projekte, die wettbewerblichen Verfahren vergeben werden, dann dieses Geld bekommen. Und das hat nun eben, und deswegen habe ich das in diesen Kontext jetzt eingebettet, dann konkrete Auswirkungen auf Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen. Also wenn ihr euch, wenn Sie sich erinnern an diese Zahl, die das Verhältnis von Zeitverträgen und Dauerverträgen im wissenschaftlichen Mittelbau anzeigte, dann stellt man fest, dass in den letzten Jahren hier eine ganz drastische Entwicklung stattgefunden hat. 1:4 waren es 2005, 1:8 2009, also das Verhältnis von Dauerverträgen zu Zeitverträgen. Das hat natürlich zum Beispiel auch mit der Exzellenzinitiative zu tun und mit dem stetigen Anstieg der Drittmittel, weil dann die Hochschulen, die dieses Geld für 3, 4 oder 5 Jahre bekommen, dann in der Regel sagen, natürlich stelle ich damit keine Leute auf Dauerverträgen ein, sondern wiederum auf Zeitverträgen. Natürlich, hatte ich gerade gesagt, so natürlich ist es wiederum auch nicht. Denn ganz interessant ist, dass sogar der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Kleiner, vor kurzem gesagt hat, es spricht gar nichts dagegen, dass eine Universität mit Drittmitteln auch Dauerverträge finanziert, und hatte dann auch hier eine Analogie gezogen zu einem Wirtschaftsunternehmen, das ja auch nicht weiß, wie in 3 oder 5 Jahren die Einnahmensituation, die Auftragslage sein wird, aber trotzdem in der Regel eben mit Dauerverträgen arbeiten muss. Und eine selbstbewusste, leistungsstarke Universität sollte doch zuversichtlich in Zukunft blicken und davon ausgehen, dass man auch in 3, 5 und 10 Jahren wiederum neue Drittmittel haben wird und wiederum neue Finanzquellen haben wird und deswegen zumindest einen Anteil von, DFG-Präsident sagte, 30% dieser Drittmittel nehmen, um damit Dauerverträge abzuschließen. Also das ist eine Zahl, wie gesagt, die nicht von der GEW stammt, das ist eine Zahl, die der DFG-Präsident in Umlauf gebracht hat. Tatsächlich liegt diese Zahl im Bereich von 0% gerundet. Das heißt, es gibt so gut wie keine Hochschule, die den Mut hat, auch mit Drittmitteln dann Dauerverträge zu begründen. Das liegt nicht immer nur an der Hochschule, teilweise liegt es auch an den Vorgaben der Länder, die etwa in ihren Landeshaushaltsordnungen machen, die dann häufig dann über die Landeshaushaltsordnungen verlangen, dass man mit Drittmitteln auch nur Zeitverträge abschließen darf. So, das war also dieser zweite Teil, der, glaube ich, nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt hatte, welche Verantwortung die strukturelle Veränderung in der Hochschulfinanzierung, aber auch der langfristige Trend, immer weniger Geld in die Bildungsfinanzierung zu geben, die Hochschulen unter Druck setzt, aber dass dieses ein Grund neben anderen, nämlich historischen Gründen und auch dem Umstand, dass wir ein Wissenschaftszeitvertragsgesetz haben, ist, der dafür gesorgt hat, dass wir heute von einem Albtraum Wissenschaft sprechen müssen. Ich komme jetzt zum dritten Teil und bin bei der Frage, wie könnten eigentlich Alternativen zu dieser Entwicklung aussehen, und werde hier jetzt auch übergehen zu Vorschlägen der Bildungsgewerkschaft GEW für eine Reform von Berufswegen und Personalstruktur. Und ich hatte schon angedeutet, dass ich hier natürlich auch auf das Templiner Manifest nochmal eingehen werde, was hier auch auf den Tischen verteilt wurde, wo wir uns ganz konkret 2010 mit dieser Situation auseinandergesetzt haben und Eckpunkte eines Traumjobs Wissenschaft skizziert haben. Das Templiner Manifest heißt so, weil hier in dieser wunderschönen Stadt Templin in Brandenburg im Jahr 2010 dieses Positionspapier erarbeitet wurde und seitdem an Hochschulen, an Forschungseinrichtungen in Bund und Ländern diskutiert wird. Das Motto ist, wie gesagt, Traumjob Wissenschaft. Und der Ausgangspunkt unseres Templiner Manifests, den man auch in der Präambel nachlesen kann, der knüpft eigentlich an diese Probleme an, die ich am Anfang skizziert hatte, dass man heute von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer mehr verlangt, immer höhere Anforderungen auch an Hochschulen stellt, ihnen immer mehr Aufgaben überhilft, aber auf der anderen Seite ihnen angemessene Beschäftigungsbedingungen und berechenbare Karrierewege vorenthält. Wir wollen diesen Widerspruch schließen, gute Lehre und Forschung auf der einen Seite und gute Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven müssen zwei Seiten einer Medaille werden, im Interesse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber eben auch im Interesse, das hatte ich ja ausgeführt, der Qualität der Wissenschaft. Und deswegen haben wir hier diese 10 Eckpunkte skizziert. Kann man übrigens auch nachlesen, wer es nochmal genauer wissen will, neugierig geworden ist vielleicht heute. Traumjob Wissenschaft ist im WBV-Verlag in Bielefeld in der Reihe GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung dokumentiert. Da ist auch der Beitrag von Herrn Kreckel zum Beispiel mit dieser schönen Grafik zum internationalen Vergleich mit enthalten. Wir haben 10 Eckpunkte vorgestellt. Ich werde hier jetzt diese 10 Eckpunkte im Einzelnen nicht vorstellen, aber will hier vielleicht zum zwei, drei Punkte rausgreifen, die nochmal deutlich machen, wo aus meiner Sicht der neuralgische Punkt liegt, und werde dann auch anschließend nochmal was sagen zu dem Punkt 9, Hochschule und Forschung bedarfs- und nachfragegerecht ausbauen. Das ist ja auch das Thema heute, wie können wir die Hochschulen so finanzieren, dass auch eine gute Hochschule, eine andere Hochschule möglich ist. Aber zunächst mal zu den 10 Forderungen insgesamt. Ganz wichtig ist hier natürlich auch angesichts der Zahlen, die ich gerade vorgestellt habe, die vielleicht den einen oder anderen geschockt haben, ist hier der Punkt 3 und der Punkt 2. Wir möchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern insbesondere in der Postdoc-Phase verlässliche Perspektiven geben, und wir möchten Daueraufgaben mit Dauerstellen an Hochschulen erfüllen. Diese beiden Sachen, diese beiden Forderungen sind zwei Seiten einer Medaille, gehören zusammen, sind im Prinzip das Herzstück auch unserer Vorschläge, unseres Templiner Manifests. Denn wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, wie es andere Länder machen, ich hatte ja diesen internationalen Vergleich gezeigt, dann wird eigentlich deutlich, dass wir auch in Deutschland an so einem Weg nicht vorbei können, sich überlegen muss, wenn sie qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten muss, dass sie ihnen dann irgendwann ein Angebot machen muss. Also man kann in der Promotionsphase natürlich auch aus Sicht der GEW die Leute auf Zeitverträgen einstellen, aber nach der Promotion stellt sich dann die Frage, welche Perspektiven haben diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und da beziehen wir uns im Templiner Manifest auf die Idee des Tenure-Track, den wir zum Beispiel aus den USA, den wir aus Großbritannien und aus anderen angelsächsischen Ländern kennen, wo promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine berechenbare Laufbahn angeboten bekommen, wo klar ist, wenn sie im Vorhinein definierte Anforderungen erfüllen, Leistungen erbringen, dann können sie auf Dauer an der Hochschule bleiben, werden am Ende entweder Professor oder Professorin oder kriegen eben eine andere Option in Forschung und Lehre angeboten. Das ist übrigens auch eine Sache, die jetzt in Österreich kommen soll. Dort haben in Österreich haben interessanterweise die öffentliche Dienstgewerkschaft GÖD, die dort den öffentlichen Dienst ohne die privaten Dienstleister, aber mit dem Bildungsbereich organisiert, die haben dort mit den Universitäten einen Tarifvertrag ausgehandelt, der genau einen solchen Tenure-Track regelt. Der ist vor kurzem in Kraft getreten. Wir sind gespannt, wie das umgesetzt wird. Also auch in Österreich, was ganz stark auch dieser Tradition der ordinarischen Universität verhaftet ist, hat man diesen Schritt gemacht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man auch den dritten Punkt mehr Dauerstellen im Blick hat. Denn wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Perspektiven geben will, dann muss man ihnen dann auch irgendwann eine Dauerstelle anbieten können. Und wenn man ein Neuntel Dauerstellen im Mittelbau hat, ist das schlicht und ergreifend zu wenig. Hier brauchen wir mehr Dauerstellen. Und ich will jetzt hier an der Stelle gar nicht sagen, wie viele Dauerstellen. Das ist sicher eine Sache, die jede Uni auch für sich im Rahmen einer Personalentwicklungsplanung diskutieren und klären muss. Völlig klar ist, es ist mehr als ein Neuntel Dauerstellen, aber sicher auch weniger als 100%. Irgendwo dazwischen wird man so eine Zahl finden. Und das ist, wenn man so will, das Herzstück des Templiner Manifests, was an viele dieser Probleme, die ich eingangs beschrieben hatte, lösen würde. Ich will hier vielleicht noch einen weiteren Punkt herausgreifen, nämlich den Punkt 5, weil im Gleichgewicht Lehren, Forschen und Lernen, weil das so ein Punkt ist, der auch nochmal ganz stark das Selbstverständnis und die Ideologie der deutschen Universitäten, der deutschen Wissenschaft berührt. Hier haben wir im Templiner Manifest in Punkt 5 den Satz formuliert, Wissenschaft ist ein normaler Beruf. Und das allein ist für viele schon mal eine Provokation, weil viele sagen, nein, es ist kein normaler Beruf, es ist überhaupt kein Beruf, es ist vielleicht eine Berufung. Das heißt, wir erwarten von Leuten, die sich auf diese Systemwissenschaft einlassen, dass sie sich voll und ganz hingeben dieser Berufung Wissenschaft, sich auch aufgeben als Person und eben auch kein Leben neben der Wissenschaft haben. Das heißt, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für die Wissenschaft da sind und eben auch keine Zeit zum Beispiel für ein Familienleben haben. Und ich glaube, der Erfolg auch dieser Templiner Manifestbewegung, die es teilweise in der Tat ist, hängt auch damit zusammen, dass wir hier sehr mutig gesagt haben, Wissenschaft ist ein normaler Beruf, da sollen auch normale Leute rein, die ein normales Leben führen und die auch ein Recht auf Work-Life-Balance haben. Und deswegen ist dieser Punkt hier ganz wichtig. Wir fordern weiter, dass die Promotionsphase besser abgesichert und strukturiert wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier den Doktorandinnen und Doktoranden bessere Rahmenbedingungen gibt. Wir fordern ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Dafür haben wir in Punkt 6 Vorschläge gemacht. Wir haben hier auch Vorschläge drin für eine gleichberechtigte Mitbestimmung von Wissenschaftlern, zum Beispiel auch in neuen Forschungsstrukturen, wie sie hier bald auch an der Exzellenzuniversität etabliert werden könnten. Wenn Cluster gebildet werden, stellt sich eigentlich die Frage, diese interdisziplinären Forschungsverbünde, wer sagt eigentlich dort, wo es lang geht, wie sich diese Cluster entwickeln? Und da stellen wir an anderen Universitäten bereits fest, dass quer zu Fachbereichs-, Fakultätsräten sich hier neue Küchenkabinette etablieren, wo dann selbstverständlich nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Mittelbau oder gar die Studierenden beteiligt sind. Und deswegen ist das wichtig, dieses zu berücksichtigen. Wir fordern in Punkt 8, dass Mobilität nicht bestraft, sondern gefördert wird. Also hier geht es zum Beispiel um die Frage, was passiert, wenn ein Wissenschaftler ins Ausland geht und wieder zurückkommt. Hat er heute häufig ein neues Loch in seiner Rentenbiografie? Ein neues, weil es nicht das erste ist. Fängt er mit dem Studium an, geht dann vielleicht mit dem Promotionsstipendium weiter. Und dann stellt man fest, die Beschäftigungszeit im Ausland wird nicht angerechnet, gibt es in vielen Fällen. Das sind Probleme, die wir hier ansprechen. Und in Punkt 10 fordern wir als GEW tarifvertraglichen Schutz für alle Beschäftigten an Hochschulen. Den gibt es nicht, weil bestimmte Gruppen nach wie vor ausgeschlossen sind. Es gibt die Hilfskräfte, die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte beispielsweise, die keinen tarifvertraglichen Schutz genießen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich schon ein Skandal, dass hier Hochschulen, Einrichtungen des Landes, die vom Land finanziert sind, teilweise vom Bund mitfinanziert werden, dass diese Hochschulen systematisch Tarifvertragsflucht betreiben, Beschäftigungskategorien erfinden, wissenschaftliche Hilfskräfte mit Hochschulabschluss, die nicht in den Tarifvertrag reinfallen und die dann mit Dumpinglöhnen bezahlt werden. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die hier in einem Länderparlament diskutiert werden muss, wo ja häufig auch über Tariftreueklauseln bei Aufträgen zum Beispiel der öffentlichen Hand diskutiert wird. Wieso nimmt man eigentlich hin, dass hier eine Hochschule sich nicht an Tarifverträge hält, sondern hier Beschäftigungskategorien erfindet, die dann außerhalb der Tarifverträge stehen? Und es geht hier natürlich auch um die Frage, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das ich angesprochen hatte, wenn wir das nicht schon grundlegend reformieren, wenigstens der Bundestag die Tarifsperre streichen müsste in diesem Gesetz, die uns Gewerkschaften verbietet, abweichende Regelungen auszuhandeln. Denn es ist schon kurios, dass hier alle Welt davon redet, dass sich der Staat angeblich aus der Wissenschaft raushalten soll und dass wir im Föderalismus leben. Aber hier gibt es ein Bundesgesetz, was uns Gewerkschaften verbietet, mit den Arbeitgebern hier sachgerechte Lösungen, zum Beispiel auch Alternativen zur 6+6-Jahresregelung auszuhandeln. Und deswegen wäre es vielleicht auch schön, wenn das Land Bremen hier vorangehen würde mit einer Bundesratsinitiative, um diese Tarifsperre zu streichen. Die rot-grün regierten Länder versprechen uns das seit 2 Jahren, dass sie sowas machen. War gerade letzte Woche wieder bei der nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerin Svenja Schulze, hat sie mir das wieder versprochen, aber wir brauchen endlich diese Initiative. Vom Bundestag selber wird sie nicht kommen. Und da wünsche ich mir also, dass hier vielleicht dann von einem anderen Land so ein Signal kommt. Jetzt, wie gesagt, nochmal zu Punkt 9, Hochschule und Forschung bedarfs- und nachfragegerecht ausbauen, haben wir hier auch im Templiner Manifest mit drin. Templiner Manifest hat allerdings den Schwerpunkt hier auf die strukturellen Probleme dieser 10 Punkte, die strukturellen Probleme der Personalstruktur, der Beschäftigungsbedingungen abzuheben. Aber wir haben ja auch den Punkt drin, dass natürlich Hochschulen mehr Geld brauchen. Ganz klar, sie müssen bedarfs- und nachfragegerecht finanziert werden. Und ich möchte das an 2 Beispielen oder an 2 Punkten noch mal ein bisschen stärker untersetzen, weil das ja hier auch mit im Fokus der Diskussion stehen soll. Die GEW fordert den Ausbau und die Öffnung der Hochschulen. Das ist ein Motto, was man auch in unserem wissenschaftspolitischen Programm findet, das wir 2009 beschlossen haben. Und da spielt die Frage des Ausbaus, der Öffnung der Hochschulen eine ganz zentrale Rolle. Denn völlig klar ist, in der Wissensgesellschaft, in der wir leben, egal ob das jetzt soziologisch die richtige Kategorie ist, will ich jetzt gar nicht mich so in Streit einlassen, aber in einer Gesellschaft, in der Wissen, in der Qualifikationen, hohe Qualifikationen eine immer größere Rolle spielen, brauchen wir in Zukunft immer mehr hochqualifizierte Leute, Akademikerinnen und Akademiker und nicht etwa weniger. Und deswegen müssen auch die Hochschulen ausgebaut werden und sozial geöffnet werden. Und darum, und da kann ich ja an das, was die Agnes Alber schon angesprochen hat, anknüpfen, brauchen wir einen Ausbau des Hochschulpakts. Er muss verlängert werden. Der Studentenberg, das zeigen ja die KMK-Berechnungen mittlerweile, ist kein Berg, es gibt kein Studentenberg, sondern Studentenberg, es gibt ein Hochplateau, was nach dem Gipfel kommt. Also die Studierendenzahlen werden nicht sinken. Die KMK selbst gibt zu, dass sie bis 2025 nicht sinken werden in den neuesten Berechnungen. Deswegen muss dieser Hochschulpakt verlängert werden, deutlich über das Jahr 2020 hinaus. Er muss auch aufgestockt werden. Mittlerweile müssen wir über die Zahl 500.000 zusätzliche Studienanfängerplätze pro Jahr sprechen. Und er muss verstärkt werden. Das hatte auch die Agnes Albers angesprochen, dass diese jetzige Zahl von 27.000 Euro schlicht nicht ausreicht. Sie unterstellt nämlich, dass ein Student, eine Studentin im Durchschnitt 4 Jahre für einen Studienplatz an einer Hochschule studiert. Und wenn man das mal ins Bachelor-Master-Bologna-Modell überträgt, haben offensichtlich Bund und Länder die Vorstellung, dass man, dass 50% der Bachelor-Absolventen weitermachen. Das ist eine ganz simple Rechnung. 3 Jahre Bachelor, 50% höher nach 3 Jahren auf, 50% höher nach 5 Jahren auf, dann ist man bei 4 Jahren im Durchschnitt. Und 50% Übergangsquote hat mit der Realität gar nichts zu tun. Wir haben deutlich höhere Übergangsquoten und die werden wahrscheinlich noch höher, wenn es auch genügend Masterstudienplätze und keine Zugangshürden gäbe. Deswegen muss also auch mehr Geld pro Studienplatz in diesen Hochschulpakt rein. Zweiter Punkt: Wir brauchen eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern für die Finanzierung der Hochschulen. Das ist ja jetzt die Debatte, die gerade diese Tage geführt wurde über die Folgen der Föderalismusreform, unter der wir ja immer noch leiden, die die Große Koalition auf den Weg gebracht hatte. und die eben dazu führt, dass wir im Bildungsbereich ein Kooperationsverbot haben und im Hochschulbereich kein strenges Kooperationsverbot, aber zumindest starke Hemmnisse für die Hochschulzusammenarbeit in dem Bereich. Der Hochschulbau wurde abgeschafft und Bund und Länder können eigentlich nur in einer Grauzone des Verfassungsrechts dann Projekte wie den Hochschulpakt oder die Exzellenzinitiative auf den Weg bringen. Was wir hier wirklich brauchen, ist die Möglichkeit, dass Bund und Länder wieder, wie das beim Hochschulbau früher möglich war, auf Dauer und in der Fläche die Hochschulen finanzieren. Also eben nicht nur ein paar Leuchttürme dann aufpäppeln und drumherum ist dann Wüste, sondern es muss in der Fläche hier eine Finanzierung der Hochschulen geben. Und das lässt sich nur durch eine Verfassungsreform lösen. Wir brauchen die Möglichkeit, dass die knappen Studienplätze, die es im Moment gibt, tatsächlich effektiv verteilt werden. Also Stichwort Hochschulzulassung. Das ist ja ein Problem mittlerweile in allen Bundesländern, dass wir nicht nur zu wenige Studienplätze haben, sondern dass die Hochschulen es schlicht nicht auf die Reihe kriegen, diese wenigen Studienplätze dann wenigstens an alle Studienberechtigten zu verteilen. Sie haben auf Autonomie in der Hochschulzulassung gepocht und die Folge ist nun, dass sich Studierende 5-fach, 10-fach, 20-fach bewerben müssen. Kann man ihnen auch nicht verdenken und am Ende kriegen sie vielleicht 2 oder 3 Zusagen und blockieren dann mehrere Studienplätze und letztlich führt kein Weg dran vorbei an einer bundesgesetzlichen Lösung dieses Problems. Wir brauchen ein Bundeshochschulzulassungsgesetz, was auch die Hochschulen verpflichtet, wirklich daran teilzunehmen und die Studienplätze zu verteilen. Und der letzte Punkt, wir brauchen nicht nur mehr Studienplätze, sondern auch die Möglichkeit, dass alle Studienberechtigten, die studieren wollen, sich ein Studium leisten können. Das sind wir bei dem Thema, was ich schon angesprochen hatte, Gebührenfreiheit ohne Wenn und Aber. Also auch die 2 unverbesserlichen Bundesländer, die an allgemeinen Schulgebühren festhalten, müssen damit aufhören. Wir müssen auch Schluss machen mit Studienkontenmodellen oder Langzeitstudiengebühren. Und wir brauchen eine leistungsfähige Ausbildungsförderung, die dann auch wirklich Studierenden ermöglicht, ohne dass sie das ganze Jahr neben dem Studium arbeiten müssen, was mittlerweile 2 Drittel der Studierenden tun. Das ganze Jahr, also nicht nur in Semesterferien, nebenher Erwerbsarbeit betreiben, dass sie ohne diese zusätzlichen Belastungen sich ein Studium leisten können. Also eine strukturelle BAföG-Reform in unserem wissenschaftspolitischen Programm haben wir als GEW vor 3 Jahren gesagt, wir wollen das BAföG schrittweise weiterentwickeln zu einem Studienhonorar, das heißt einem elternunabhängigen Zuschuss für alle Studierenden. Das ist sicher ein mutiger Schritt gewesen. Da sind wir, glaube ich, sogar weitergegangen als die Linke, die den entsprechenden Antrag des Studierendenverbandes, die linke SDS, auf dem Bundesparteitag nicht übernommen hat. Aber wir als GEW sagen, der richtige Weg ist tatsächlich, statt Studiengebühren zu verlangen, den Studierenden einen Anreiz zu geben, zu studieren. Und das müsste die Perspektive sein. Exzellenzinitiative, ganz wichtiger Punkt, denn die Exzellenzinitiative, die sorgt ja dafür, das hatte ich versucht deutlich zu machen, dass ja auch ein richtiger Schub nochmal reinkam in das Hochschulsystem, dass immer mehr Zeitverträge im Bereich des wissenschaftlichen Mittelbaus begründet werden, teilweise mit sehr kurzen Laufzeiten. Die GEW hat in den Weißenhäuser Eckpunkten, die wir 2011 am Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein beschlossen hatten, folgenden Vorschlag erarbeitet. Die Exzellenzinitiative soll schrittweise in ein Programm zur Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft überführt werden, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Perspektive eines dauerhaften Verbleibs in Forschung, Lehre oder Wissenschaftsmanagement eröffnet. Also, hier geht es letztlich darum, zunächst mal zu sagen, die Exzellenzinitiative ist ein Irrweg, weil sie nach dem Matthäus-Prinzip, wer hat ihm das gegeben, letztlich ja dazu führt, dass man leistungsstarke Regionen, leistungsstarke Hochschulen dann einen Haufen Geld in die Hand gibt und die anderen leer ausgehen und auch diejenigen, die von dem Geld letztlich profitieren, die auch keine verlässliche Finanzierung haben, sondern nach 5 Jahren möglicherweise die ganzen tollen Cluster und Projekte wieder einstampfen müssen. Und auf der anderen Seite besteht natürlich das Risiko, dass nach dem Auslaufen der Exzellenzinitiative das ganze Geld, was jetzt ins Wissenschaftssystem geflossen wurde, wieder abgezogen wird. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann schlagen wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schaffen die Exzellenzinitiative ab, aber wollen dieses Geld für was Vernünftiges verwenden. Und das ist dieses Programm zur Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft. Also ein Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft. Hochschulen, die nachweislich mit diesem Geld für stabile Beschäftigungen sorgen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Beispiel einen Tenure-Track anbieten, die für mehr Dauerverträge sorgen und dieses dann auch dokumentieren können, dass sie dies wirklich machen und entsprechende Konzepte haben, die sollten aus einem solchen Programm finanziert werden, dann würden wir dafür sorgen, dass nachhaltige Forschungsstrukturen aufgebaut werden, die nicht wie ein Strohfeuer nach ein paar Jahren wieder erlöschen, und wir würden dafür sorgen, dass die Beschäftigungsbedingungen stabilisiert werden. Das ist also unser Vorschlag, was mit der Exzellenzinitiative passieren könnte. Denn im Moment gibt es ja heiße Debatten in Bund und Ländern, was 2017 passiert. Völlig klar ist, dass sie nicht in der jetzigen Form wahrscheinlich fortgesetzt wird. Aber man arbeitet da an neuen Überlegungen. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt genau die Zeit, hier auch solche Vorschläge zu diskutieren und hier vielleicht dann auch in einem Strang zu ziehen, wenn es um die Frage geht, was können wir aus dieser Exzellenzinitiative machen, die ein Irrweg war, aber die natürlich dazu geführt hat, dass hier viel Geld ins System gekommen ist. So, jetzt bin ich beim letzten Punkt und der ja auch so ein Stück weit überleiten soll in die Debatte. Wie könnten Perspektiven aussehen? Wie können wir vom Albtraum Wissenschaft zum Traumjob Wissenschaft kommen? Und in dem letzten Teil möchte ich auch ein paar kleine Erfolgsmeldungen einstreuen, die vielleicht auch so ein bisschen Mut machen und die zeigen, dass wir mit dieser Debatte um den Traumjob Wissenschaft und auch um eine bessere Hochschulfinanzierung es auch schaffen können, hier vielleicht Erfolge zu erzielen. Zumindest haben wir so die ersten Anzeichen, dass wir jetzt gerade eine sehr günstige Zeit haben, diese Debatte zu forcieren. Und deswegen wünsche ich mir natürlich auch, dass hier auch in Bremen, zum Beispiel in der bremischen Bürgerschaft, genauso wie im Bundestag, wo die Debatte schon angekommen ist, so eine Debatte um den Traumjob Wissenschaft geführt wird. Und deswegen hier ein paar Erfolgsmeldungen zum Thema, das Templiner Manifest wirkt. Zunächst mal bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die, wie übrigens alle anderen Interessierten, das Templiner Manifest nach wie vor unterzeichnen können. Also alle sind eingeladen, sich dem anzuschließen. Das ist hier eine von vielen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, hier beispielsweise in Bielefeld. Wir hatten in den letzten zwei Jahren über 70 Veranstaltungen an Hochschulen wie in Bielefeld, aber auch hier in Bremen zum Beispiel schon gemacht, haben drei Follow-up-Kongresse. Übernächste Woche findet der dritte in Berlin statt und haben knapp 10.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Wer sich also jetzt entschließt, sich diesem Manifest anzuschließen, könnte mit etwas Glück der 10.000. Unterzeichner werden. Und das ist vielleicht ein Anreiz. Das Templiner Manifest wirkt im Bund, ne, Agnes. Das ist hier ein Bild, wo deine Kollegin Petra Sitte mit uns auf einem Podium bei einem der Templiner Manifest-Follow-up-Kongresse diskutiert. Das Interessante ist aber, dass nicht nur Petra Sitte, was mich natürlich sehr freut, aber wo ich es gerade so erwartet hätte, sondern alle fünf Bundestagsfraktionen mittlerweile dieses Thema aufgegriffen haben. Natürlich in unterschiedlicher Weise, muss man auch dazu sagen. Aber selbst die Regierungsfraktionen haben im April einen Antrag vorgelegt, exzellente Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der zumindest punktuell einige wichtige Ansätze, die wir vorgeschlagen haben, aufgreift. Also etwa die Idee, dass die Laufzeit von Beschäftigungsverhältnissen auf der einen Seite und die Laufzeit von Drittmittelprojekten und Qualifikationsvorhaben auf der anderen Seite irgendwie im Zusammenhang stehen müssen. Das Problem an diesem CDU-CSU-FDP-Antrag ist allerdings, dass er nicht deutlich aufzeigt, wie denn nun der Bundestag dafür eigentlich sorgen könnte, dass das umgesetzt wird, weil bekanntlich die Kompetenzen nicht im Bundestag liegen, sondern bei den Ländern. Der richtige Weg wäre eigentlich hier, dass man auch etwa über die Finanzierung der Einrichtungen, Stichwort Exzellenzinitiative, hier auch so eine Art Vergabepolitik betreibt. Das ist ein Punkt, den wir in die Debatte gebracht haben. Der Bund sollte, wenn er Hochschulen finanziert, darauf achten, dass mit diesem Geld anständige Beschäftigungsbedingungen geschaffen werden. Und das könnte zum Beispiel auch dieser Pakt für gute Arbeit in der Wissenschaft leisten. Das Templiner Manifest wirkt in den Ländern. Ich hatte es gerade angesprochen, dass ich die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin getroffen habe. Deswegen ist hier sie jetzt hier drauf, weil das letzte Woche war. Aber ich habe hier eigentlich ein anderes Beispiel hier mir rausgegriffen, nämlich Baden-Württemberg, wo die grün-rote Regierung im Koalitionsvertrag 4 interessante Punkte verankert hat, die ich hier deswegen nenne, weil man sie auch tatsächlich den Templiner Manifest Vorschlägen zuordnen kann. Also im ersten Punkt heißt es hier, es soll mehr Dauerstellen geben, klare Forderung der GIW. Im zweiten Punkt, es soll Karrieren geben ohne Professur, also Perspektiven für Postdocs, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dann wird hier die tarifvertragliche Absicherung von Hilfskräften gefordert. Und der vierte Punkt, das ist die Absicherung der Doktoratenphase. Das sind also 4 Beispiele, die wir mit dem Templiner Manifest es geschafft haben, in einen Koalitionsvertrag reinzukommen. Das Problem ist allerdings, wenn man nach Baden-Württemberg blickt, 2011 ist der unterzeichnet worden, dass es bisher noch keine Schritte zur Umsetzung dieses Koalitionsvertrags gibt. Das sehen wir mit wachsender Sorge. Und da hoffen wir natürlich, dass wir dann entsprechenden Druck dann auch aufbauen können, dass wirklich in Baden-Württemberg hier vielleicht tatsächlich ein paar Schritte in diese Richtung erhoben werden, denn im Koalitionsvertrag nützt es uns halt relativ wenig. Und wirkt das Templiner Manifest eigentlich auch an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen? Fragezeichen. Hier an einem früheren HRK-Präsidentin, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Margret Wintermantel. Und auch hier kann man sagen, dass wir zumindest einen ersten Schritt den Hochschulen abgetrotzt haben. Die haben nämlich im April bei ihrer Mitgliederversammlung Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsverhältnisse verabschiedet. Das ist ganz interessant, denn jahrelang haben die Hochschulen gesagt, das ist übertrieben, was ihr da von Seiten der GEW erzählt. Die haben also die Probleme geleugnet oder, wenn sie nicht zu leugnen waren, dann verteidigt. Nach dem Motto, es war ja schon immer so und auch wir Professoren mussten irgendwann mal da durch. Es geht nicht anders. Und das ist nun eben einfach ein anderes Zeichen. Im April 2012 hat die Hochschulrektorenkonferenz Handlungsempfehlungen an die Hochschulen beschlossen, wo die sich verpflichten sollen auf mehr Planbarkeit, auf mehr Transparenz, auf eine konsequente Anwendung der familienpolitischen Komponente des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und zum Beispiel auch verlangen, dass Fakultäten, Fachbereiche Dauerstellenkonzepte erarbeiten. Das ist schon bemerkenswert, denn ich habe bisher noch überhaupt kein Dauerstellenkonzept an irgendeiner Hochschule gesehen. Die HRK verlangt nun oder bittet ihre Hochschulen, Dauerstellenkonzepte zu erarbeiten. Aber auch hier der dritte Punkt, Transparenz. Nee, der zweite Punkt, Planbarkeit, den halte ich für ganz besonders wichtig. Der tauchte im CDU-CSU-FDP-Antrag auf, wo ich kritisiert hatte. Wir wissen aber nicht, wie die eigentlich dafür sorgen wollen, dass er umgesetzt wird. Aber hier ist er genau an der richtigen Stelle. Die Hochschulen sollen, geht es nach der HRK, in jeder Phase das Qualifikationsziel zur Dauer des Beschäftigungsverhältnisses in Beziehung setzen. Das heißt also, wenn nun ein Doktorand, sagen wir mal, 4 oder 5 Jahre braucht für die Doktorarbeit und er kriegt einen 6-Monats-Vertrag, dann ist eklatant dieser Grundsatz verletzt. Es gibt dann kein angemessenes Verhältnis zwischen 6 Monaten und 4 Jahren. Man kann hier in der Tat ableiten, das Prinzip aus dieser Formulierung, dass Doktorandinnen und Doktoranden so lange beschäftigt werden sollen, wie sie für ihre Qualifikation brauchen. Und mit diesen Leitlinien kann man, glaube ich, arbeiten, weil die sind natürlich unverbindlich. Und die meisten Hochschulen wissen gar nichts davon oder wollen nichts davon wissen, dass sie existieren. Aber es wäre vielleicht auch mal interessant, auch hier zum Beispiel in der bremischen Bürgerschaft mal zu fragen, wie denn die Hochschulen diese Leitlinien umsetzen. Also es sind einfach eine wichtige Argumentationshilfe, dass die Hochschulen selbst hier sich diese Leitlinien gegeben haben, die auch viele Schwachstellen haben und auch viele Probleme haben, auf die ich gerne eingehen kann, wenn es Nachfragen gibt. Es ist natürlich klar, dass wir diese Leitlinien anders geschrieben hätten, aber es gibt diese positiven Ansatzpunkte. Und diese haben wir, das will ich jetzt zum Abschluss noch berichten, diese guten Ansätze genutzt, um bei der diesjährigen Wissenschaftskonferenz in Herrsching in Bayern am Ammersee einen Herrschinger Kodex zu erarbeiten, der übernächste Woche in Berlin vorgestellt werden wird. Mit diesem Herrschinger Kodex versuchen wir einen Vorschlag zu machen, wie sich eine Hochschule noch etwas konsequenter, als es die HRK vorschlägt, selbst verpflichten könnte, für berechenbare Karrierewege, für gute Beschäftigungsbedingungen zu sorgen. Und auf diese Weise wollen wir also auch dann Diskussionen an den Hochschulen anzetteln, wie Hochschulen ihren Handlungsspielraum, den sie unter dem Vorzeichen haben, nutzen können. Und es ist also ein Leitfaden für die Hochschulen. Wir möchten verstehen den als Diskussionsangebot und letztlich auch als Werkzeugkasten natürlich für unsere GEW-Hochschulgruppen, Templiner Manifestinitiativen, auch Landesverbände vor Ort tätig zu werden. Und ich glaube, was an der Stelle ganz besonders wichtig ist, weil ich hier ja auf Einladung auch von zwei Parlamentsfraktionen spreche, dass hier natürlich auch die Politik Anreize setzen könnte, dass diese Debatten auch wirklich stattfinden. Denn wir alleine werden Hochschulen auch mit noch so guten Argumenten wahrscheinlich nicht dazu bewegen können, sich selbst zu verpflichten zu einem Kodex gute Personalpolitik, gute Arbeit in der Wissenschaft. Hier stellt sich wieder die Frage, Personalpolitik, ist es eigentlich dem Land Bremen egal, was die Hochschulen mit ihrem Geld machen, dass die Hochschulen mit diesen öffentlichen Geldern unanständige Bedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sorgen, das Feier und Feier. Prinzip fröhliche Urstände feiert und letztlich hier die Qualität von Forschung und Lehre ja auch untergraben wird? Oder achtet ein Land darauf, dass eine Hochschule verantwortungsbewusst mit ihrer Autonomie umgeht und sich zum Beispiel als Bedingung, um in Zukunft weiter finanziert zu werden, zu einem solchen Kodex verpflichtet? Das ist jedenfalls eine Sache, die ich mir wünsche, dass die Hochschulen verantwortungsbewusst, damit bin ich im Prinzip auch beim Schluss, verantwortungsbewusst mit ihrer Autonomie umgehen, aber dass es mit den Appellen, das haben die vielen Jahre gezeigt, nicht getan ist, sondern dass hier auch die Länder und der Bund Rahmenbedingungen, Anreize setzen muss. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich jetzt auf eine spannende Diskussion über Handlungsoptionen von Bund, Ländern und Hochschulen. Dankeschön.